Esther 2 von Vers 1 an. Als sich nach einiger Zeit der Zorn des Königs Artaxerxes gelegt hatte, erinnerte er sich wieder an Vashti und an das, was sie getan und was man über sie beschlossen hatte. Da sagten die Pagen des Königs, man solle für den König junge Mädchen suchen, die sehr schön sind, und der König soll in jeder Provinz seines Reiches Männer beauftragen, alle jungen Mädchen, die sehr schön sind, in den Frauenpalast auf der Burg Susa zu bringen. Und dem königlichen Eunuchen Hegai, das war der Aufseher, der Frauen zu übergeben. Dort sollen sie der nötigen Schönheitspflege unterzogen werden. Und das Mädchen, das dem König gefällt, soll anstelle Vashtis Königin werden. Der König fand den Vorschlag gut und handelte nach ihm. In der Burg Susa lebte ein Jude namens Mordechai. Er war der Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, aus dem Stamm Benjamin. Er war mit den Verschleppten aus Jerusalem gekommen, die zusammen mit dem jüdischen König Joachim gefangen genommen waren. Es war die Gefangenschaft unter König Nebukadnezar von Babylon. Mordechai war der Vormund von Hadassa, der Tochter seines Onkels, die auch Esther hieß. Sie hatte keinen Vater und keine Mutter mehr. Das Mädchen war von anmutiger Gestalt und war sehr schön. Nach dem Tod ihres Vaters und ihrer Mutter hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Als der Befehl und Erlass des Königs bekannt wurde, brachte man viele Mädchen auf die Burg Susa und gab sie in die Obhut Hegais. Auch Esther wurde in den Königspalast geholt und Hegai dem Aufseher der Frauen übergeben. Das Mädchen fand sein Gefallen und seine Gunst. Er war sehr darauf bedacht, dass sie die nötige Pflege und richtige Kost erhielt. Außerdem gab er ihr 7 auserlesene Dienerinnen aus dem Königshaus. Dort ließ er sie mit ihren Dienerinnen in die schönsten Räume des Frauenpalastes umziehen. Esther hatte nichts von ihrem Volk und ihrer Abstammung erzählt, denn Mordechai hatte sie angewiesen, nichts davon zu sagen. Jeden Tag ging Mordechai zum Hof des Frauenpalastes, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Der Reihe nach wurden alle Mädchen zu König Artaxerxes geholt. Zuvor waren sie, wie es für die Frauen Vorschrift war, 12 Monate lang gepflegt worden, denn so lange dauerte ihre Schönheitspflege. 6 Monate Myrtenöl und 6 Monate Balsam und andere Schönheitsmittel der Frauen. Dann gingen die Mädchen zum König und alles, was sie sich aus dem Haus der Frauen wünschten, gab man ihnen in den Königspalast mit. Am Abend gingen sie hinein und am Morgen gingen sie wieder heraus und zurück in den Palast. Sie wurden aber in einen zweiten Frauenpalast gebracht und dem königlichen Eunuchen Shashgaz anvertraut, dem Aufseher der Nebenfrauen. Sie durften nicht mehr zum König gehen, außer wenn der König Gefallen an ihnen gefunden hatte und sie ausdrücklich rufen ließ. Eines Tages war Esther die Tochter Abihaliels, des Onkels Mordechais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, an der Reihe zum König zu gehen. Sie wollte nichts mitnehmen, außer dem, was der königliche Eunuch Hegai, der Aufseher der Frauen, ihr nahegelegt hatte. Esther aber gefiel allen, die sie sahen. Es war im 10. Monat, dem Monat Tebet, im 7. Jahr der Regierung des Königs. Als Esther zu Artaxerxes in den königlichen Palast geholt wurde, und der König liebte Esther mehr als alle Frauen zuvor, und sie gewann seine Gunst und Zuneigung. Er setzte ihr das königliche Diadem auf und machte sie anstelle von Vashtis zu Königin. Der König veranstaltete zu Ehren Esthers ein großes Fest für alle seine Fürsten und Diener. Den Provinzen gewährte er einen Steuererlass und mit königlicher Freigebigkeit teilte er Geschenke aus. Damals, als man die Mädchen zum zweiten Mal zusammenholte, hatte Mordechai einen Posten am Tor des königlichen Palastes. Esther aber erzählte nichts von ihrer Abstammung und ihrem Volk, wie Mordechai ihr aufgetragen hatte. Esther hielt sich an die Worte Mordechais, wie früher, als sie noch seine Pflegetochter war. In jenen Tagen, als Mordechai einen Posten am Tor des königlichen Palastes hatte, planten Bigthan und Teresch, zwei unzufriedene königliche Eunuchen, die zu den Türhütern gehörten, einen Anschlag auf König Artaxerxes. Mordechai erfuhr davon und berichtete es der Königin Esther. Esther sagte es im Auftrag Mordechais dem König weiter. Die Sache wurde untersucht und aufgedeckt. Und man hängte die beiden an den Galgen und hielt das Ereignis in der Chronik fest, die für den König geführt wurde.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wer von Ihnen kennt eine Frau oder ein Mädchen, die Esther heißt? Doch einige. Manche mussten überlegen. Ein Name, den es gibt, den wir natürlich auch sofort kennen, aber doch nicht so oft und häufig. Esther. Ein biblisches Buch, das ja nicht so vertraut ist. Und wer es schon einmal gelesen hat, von vorne nach hinten, der sagt sich vielleicht, interessant. Ein Buch in der Bibel, das sich lesen lässt wie ein Roman, der spannend ist, in der zwar von der Religion der jüdischen Gemeinde die Rede ist, in der Diaspora, in Persien, aber ein Buch, in dem man nach der Theologie, die darin verborgen ist, schon auch suchen muss. Esther, übersetzt der Stern, die Leuchtende, die Strahlende. Und leuchtend und strahlend passt gut zu der Überschrift. Wir haben es ganz am Anfang gesehen vorne. Eine Frage der Schönheit. Vielleicht auch mit einem Fragezeichen. Ich habe mich auch schön gemacht. Einen Talar. Habe mich heute früh rasiert. Haare gewaschen. Aber habe keine 12 Monate gebraucht. Eine Frage der Schönheit. Ja, vor Jahrhunderten war Papier und Pergament noch etwas Wertvolles. Und nicht viele konnten überhaupt schreiben und lesen. Und wenn etwas kopiert wurde, gab es ja keinen Kopierer, dann haben Mönche in Klöstern biblische Texte abgeschrieben. Und wenn ein Fehler abgeschrieben wurde, wurde er immer wieder neu vervielfältigt. Und manch eine von uns kennen sicherlich diese kunstvollen Bücher, die eine Schließe haben, da muss man draufklopfen, darum sagt man ein Buch aufschlagen, damit die Schnalle aufgeht, die das Buch zusammenhält. Und dann waren da kunstvolle Bilder und die Buchstaben am Anfang eines Satzes kunstvoll gestaltet. Es war eine Frage der Schönheit. Und wenn einer eine Bibel aufschlägt oder ein anderes theologisches Buch in einem Kloster, dann kam da etwas sehr Ästhetisches entgegen. Oder schauen wir doch auf die Kirchengebäude, die Romanik mit ihrem schlichten Bau, die Gotik, die nach oben strebt, Gott entgegen, oder dann die modernen Kirchen wie hier heute Morgen, die auch ganz bewusst so gebaut sind, damit eine Gemeinde Gottesdienst feiern kann. Schönheit. Das ist etwas, was mit Ästhetik zu tun hat. Gerne hinsehen. Denken wir an die Landschaft, Fränkische Schweiz. Manche sagen, Windräder, die passen doch gar nicht dazu. Ästhetisch. Oder ich hatte als Kind Sommersprossen und dann gab es bei uns zu Hause ein Buch, die Hausapotheke. Und da stand drin, Sommersprossen, dieser Schönheitsfehler. Und ich habe mir als Kind schon gedacht, so ein Quatsch. Das ist doch kein Schönheitsfehler. Immer eine Sache der Betrachtungsweise. Ein Essen, das schön angerichtet wird, das macht mehr Appetit als lieblos auf den Teller geworfen. Und so weiter und so weiter. Aber wir haben da ja gehört, dass diese Esther von besonderer Schönheit war. Und wir sind ja hier auch viele Frauen, sogar mehr als Männer. Und die Männer schauen ja immer nach der Schönheit. Die sind nicht so klug wie die Frauen. Die Frauen schauen nach dem Charakter. Und die Schönheit ist ja immer verschieden, wie sie wahrgenommen wird. Aber eine Frau, die sehr hübsch ist, muss sich doch fragen, werde ich nur um meiner Schönheit geliebt, die ja auch vergänglich ist. Und in einem Jugendgottesdienst habe ich mal gesagt, was sieht man denn von einer Frau, wenn man sie küsst? Man sieht nicht mehr viel. Das war für die Jugendlichen natürlich peinlich. Ja, eine Frage der Schönheit. Und dann ist da der König Ahasveros, der eine neue Gemahlin sucht. Schöne Jungfrauen, 12 Monate bevor sie zum König überhaupt gebracht werden, werden sie gestylt, sagt man heute, hergerichtet. Es geht nicht so schnell wie bei mir heute früh. Sie sollen makellos sein. Jede Zeit hat ihr Schönheitsideal. Gerade auch was Menschen angeht. Auch an der Mode sieht man das. Die ändert sich immer wieder. Und dann gibt's plötzlich wieder, die Mode von damals ist wieder modern. Dann hat man wieder dies und jenes an Frisur und so weiter. ob Esther, von der wir ja kein Bild haben, wohl unserem heutigen Schönheitsideal entsprechen würde? Natürlich, wir wissen es nicht. Aber sie verhilft dazu, dass sie die Königin wird, an der Seite von König Ahasveros. Und damit beginnt eigentlich erst die richtige Geschichte der Esther, weil sie wird es sein, die das Volk der Juden in der Diaspora davor bewahrt, abgeschlachtet zu werden. Sie ist es, wenn wir jetzt die Tage der Bibelwoche miteinander begehen, die zeigt, dass sie das Volk der Juden bewahrt. Und auch wenn im Buch Esther von Gott niemals die Rede ist, er kommt drin vor. Er muss aber gesucht werden und er lässt sich finden. Sie ist ja Jüdin, die Esther, aber ihrem neuen Ehemann, ihrem ersten Ehemann, dem König Ahasveros, sagt sie davon nichts. Ihr Cousin hat es ihr verboten, der zugleich auch sozusagen ihr Adoptivvater war. Religion ist gefährlich, wir haben es gehört, der Gefangene des Monats in China. Christen, die ihren Glauben leben, die gefangen genommen werden. Und Esther als Jüdin, vielleicht hätte sie nicht Königin bleiben können oder noch Schlimmeres. Also das, was hier auftaucht im Buch Esther, gibt es auch 2026. Auch wenn wir keine Juden sind, aber wir leben in der Nachfolge Jesu Christi, der selber Jude war. Esther darf aber auch nicht ungefragt, obwohl sie mit dem König verheiratet ist, einfach zu ihm hinmarschieren und sagen, hey, ich bin deine Frau, wir sind gleichberechtigt. So einfach war das nicht. Da gab es natürlich einen Verhaltenskodex, Vorschriften, die es zu beachten gab. Ein Buch der Bibel, das eher wie ein Roman zu lesen ist. Aber dennoch ihren Platz in der Bibel hat. Ein religiös und spannendes Buch mit mehreren wunderbaren Wendungen letztlich hin zum Guten. Es geht um das Schicksal und um das Überleben der jüdischen Gemeinde. Und da haben wir schon den Brückenschlag zu uns. Wo kann ich im Rückblick hinein in mein Leben, das hinter mir liegt, wenn ich meine Biografie aufschlage und zurückblättere nach vorne, wo kann ich dort Gottes Willen und Gottes Segen herauslesen? Und ist es nicht so, dass wir manchmal im Leben, wie man so schön sagt, auf der Leitung stehen, und Gottes Wirken erst im Nachhinein erkennen? Mensch, war ich blind? Mensch, war ich dumm? Gott wirkt ja auch durch andere Menschen, die unser Leben durchkreuzen. Das Esther durch die Heirat mit König Ahasverus so mächtig wurde, verdankt sie ihrer Schönheit. Auch wenn wir, wenn wir sie heute sehen würden, sagen, na die, heute wäre sie nicht die Schönheitskönigin. So wie wenn wir die Miss Germany sehen, sagen würden, na die, da schaut meine Frau ja besser aus. Hoffentlich können wir das sagen. Aber das Buch Esther erzählt es so. Eine Frage der Schönheit. Schönheit ist vergänglich und banal. Und doch kann manchmal Banales, und dabei geht es nicht nur um Schönheit, unser Leben beeinflussen, auch gerade als Christen. Gott hat uns Menschen ja Talente gegeben. Und Jesus wird erzählen und einladen, dass wir die Talente, die uns Gott geschenkt hat, nicht vergraben, sondern riskieren, einsetzen. So wie eine Gemeinde, eine jede Ortsgemeinde, Ehrenamtliche hat, die bestimmte Talente haben und einbringen. Ich weiß, das klingt ein bisschen einfach und nicht sehr hochreligiös, aber so klein fängt es ja oft an. Gott wirkt doch hoffentlich nicht nur in den großen, wunderbaren Zusammenhängen unserer Welt, sondern auch in dem, was unseren Alltag bestimmt. Fürbitte für einen anderen kostet doch nichts, für einen anderen Menschen zu beten, außer ein bisschen Zeit. Und vor Gott dürfen wir ein Gebet auch stottern. Es muss nicht perfektes Deutsch sein, weil Gott sieht das Herz an und das Gebet soll aus dem Herz kommen, im Für und Miteinander von uns Menschen. Und wir haben hoffentlich, wenn es schon um den Begriff schön geht, auch ein schönes Leben. Auch wenn wir Hilfe benötigen, auch wenn wir untergebracht sind in einer Einrichtung wie hier in Tabea. Aber wir sind ja eine große Familie, wenn wir uns auf die Familie einlassen wollen und es möchten. Ein schönes Leben, das wünschen wir uns. Ein Leben, bei dem wir sagen, Gott sei Dank. Und dass wir Gott im Leben erkennen, dazu möge uns immer wieder auch der Heilige Geist helfen. Der Heilige Geist, der immer wieder den Glauben in uns lebendig erhält, auch wenn er weht, wann und wo er will, dürfen wir doch darum bitten, o komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, wie in einem Pfingstlied. Bis heute feiern Juden das Fest Purim. Warum das Fest so heißt, werden wir in der Bibelwoche erfahren. In Erinnerung an das, was da in Susa in Persien geschah, Errettung des jüdischen Volkes durch Esther. Am 3. März, in nicht einmal zwei Monaten, feiern 2026 die jüdischen Gemeinden weltweit das Purimfest. Und beim Purimfest, das ist ein bisschen fast wie Fasching, ein fröhliches Fest, feiert man eben gerade diese Geschichte von Esther, die von Gott geführt wurde zur Errettung des jüdischen Volkes in der Diaspora in Persien. Und wir feiern natürlich, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Weihnachten liegt ja noch nicht lange hinter uns. Jesus Christus. Und es ist gut, dass wir unsere religiösen Feste haben, an denen wir unser Leben festmachen. Und natürlich sagen wir wünschen schöne Weihnachten. Und trotzdem, bei alledem, was ich gesagt habe, die Schönheit, der Glanz, das Charisma von Esther hat dazu geführt, dass sie in eine mächtige Position kam und das Volk der Juden in der Diaspora errettet hat. Und wenn wir in den Spiegel schauen und sagen, naja, so hübsch bin ich nicht, machen Sie sich keine Gedanken. Gott sieht das Herz an. Gott schenke uns immer wieder neu, dass wir ihn erkennen, wenn wir in unserer Biografie, in unserem Leben zurückblättern. Und manchmal dauert es, bis wir erkennen, da hat Gott unser Leben begleitet und geführt und gesegnet. Manchmal dauert es, aber wir haben ja, auch wenn nur begrenzt, Zeit. Aber wenn wir dort sind, wo es die Ewigkeit gibt, begreifen wir sogar alle Zusammenhänge. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und Unvernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.